wickedness increase, wickedness increase.
Hallo und guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger saugt heute Abend wieder, 2 Stunden lang. Am 30. März 2002 hat Joachim Bruhn auf dem Kongress, der betitelt war Antideutsche Wertarbeit in Freiburg, einen Vortrag gehalten zum Thema Logik des Antisemitismus, die ökonomische Reduktion des Wertbegriffs und ihre Folgen. Und weil er darin zutiefst philosophische und grundlegende Sachen klarstellt, möchte ich die heutige Sendung mal nennen zum Begriff der Gesellschaft. Wir hören also in den nächsten 2 Stunden Joachim Bruhn zum Begriff der Gesellschaft. Anlass dieses Vortrags oder Moment dieses Vortrags ist eine Kritik an den Thesen von Moishe Postone. In einer anderen Sachzwang FM Ausgabe hatten wir ja ausgiebig vorgestellt, was Moishe Postone getan hat. Er hat sehr subtil den Antisemitismus, insbesondere den deutschen Vernichtungsantisemitismus, kritisiert und umrissen, worum es dabei genau geht. Joachim Bruhn seinerseits meint Postone also eine ökonomistische Reduktion des Wertbegriffs nachweisen zu können. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall wünscht Dr. Indoktrinator am Mikrofon heute Abend gute Unterhaltung.
Mein Thema ist die Logik des Antisemitismus im Zusammenhang einer Kritik der Thesen von Moshe Postone, wie er sie niedergelegt hat in seinem nachgerade klassischen Aufsatz über Antisemitismus und Nationalsozialismus, ein theoretischer Versuch, der zuerst geschrieben worden ist 1978 und mittlerweile in vielen, vielen Nachdrucken zirkuliert. Dass der Text von Postone auch deswegen zu Recht ein großes Ansehen genießt, weil er eine Revolutionierung der materialistischen Betrachtung des Antisemitismus darstellt und weil diese Revolutionierung der Betrachtung eigentlich nur noch gleichkommt oder sogar noch überboten wird durch das, was Ulrich Enderwitz in dem Buch Antisemitismus und Volksstaat Anfang der 90er Jahre vorgelegt hat. Jetzt sind wir schon so auf die Texte von Moshe Postone und Ulrich Enderwitz, ich sage mal, geeicht, dass wir vielleicht gar nicht mehr merken, wie groß der Fortschritt eigentlich gewesen ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie eigentlich vor diesen beiden Essays und diesem Buch, wie zuvor die Linke, die Kommunisten über die sogenannte Judenfrage gehandelt haben. Ich will nun das nicht die Länge und die Breite aufrollen. Dazu gibt es ja auch eine umfassende Literatur, die das darstellt. Ich möchte nur vielleicht schlaglichtartig zwei, drei Beispiele exemplarisch darstellen. ...1931 erschien im Verlag der KPD ein Buch des amerikanischen Journalisten Michael Gold mit dem Titel Juden ohne Geld. Dieses Buch Juden ohne Geld war eine Reportage, eine essayistische Darstellung des Lebens der jüdischen Massenarmut in New York der 20er Jahre. Dieses Buch wurde wieder aufgelegt im Dietz Verlag Berlin 1989... Und wenn ich einmal den Klappentext kurz vorlesen darf, dann steht da, dieses Buch war in der von der deutschen Linken besorgten Übersetzung ein wichtiges Propagandamittel gegen die narzisstischen und antisemitischen Lügen. Juden ohne Geld hat sich in der Tat einen angesehenen Platz in der kommunistischen Weltliteratur gesichert. Man glaubte also, indem man von Juden ohne Geld sprach, den Mythos widerlegen zu können, dass alle Juden reich sind, auf Ausbeutung erpicht sind, in dieser Ausbeutung erfolgreich sind und dass man diesen faschistischen Mythos kontern könne, indem man sozusagen Wallraff-mäßig ganz von unten aus der Lower East Side berichtet, dass es da wirklich Menschen gibt, die Juden sind und kein Geld haben. Was natürlich in Deutschland 1931 einen ungeheuren Aha-Effekt ausgelöst haben mag. Ein zweites Produkt aus der kommunistischen Literatur dieser Zeit, das eigentlich ähnlich aufschlussreich und traurig ist, ist ein Buch, was 1930 erschien. Der Autor war Otto Heller. Er war Wirtschaftsredakteur der Roten Fahne und sein Buch hieß Der Untergang des Judentums. In diesem Buch, Der Untergang des Judentums, berichtete Otto Heller von der erfolgreichen bolschewistisch-staatskapitalistischen Lösung der Judenfrage durch die Konkurrenz, die man gedachte, dem Zionismus von Stalins wegen aufzumachen. indem man ganz hinten am Amur, wo sich Chinesen und Russen gut Nacht sagten, auch schon in den Kriegen, ganz hinten am Amur eine eigenständige jüdische Republik gründete. Birobidschan hieß sie, eine eigenständige Republik, die in weiter nichts bestand, als aus Sumpfgebiet, Malaria verseucht war, dem Ergebnis, dass sich niemand dort freiwillig ansiedelte. 50.000 wurden deportiert nach Birobidschan, um dort die stalinische Judenrepublik wahr werden zu lassen. Das ist alles im Einzelnen nachzustudieren in dem Buch von Arno Lustiger, Stalin und die Juden. In diesen beiden kurzen Schlaglichtern drückt sich ein Verhältnis aus, das die Linke zum Antisemitismus unterhielt, dass im Antisemitismus im Wesentlichen eine soziale Vorurteilsstruktur, eine soziale Neidstruktur, ein Relikt, ein archaisches Relikt des ständischen Mittelalters sah, oder dass, wie das August Bebel klassisch formulierte, den Antisemitismus als den Antikapitalismus der dummen Kerle artikulierte. In der Abwehr dieser ideologischen Vorstellung des Antisemitismus, die alle Fleisch vom Fleische sind, die zur ideologischen Reproduktion des Kapitalverhältnisses gehören und die auch zur Beförderung des Übergangs des Kapitalismus zur faschistischen Barbarei gehörten, in der Abwehr dieser Vorstellungen hat nun Moshe Postone einen großartigen, wesentlichen und wichtigen Beitrag geleistet. Ich möchte jetzt die Thesen von Postone vielleicht in zwei, drei mir wesentlich erscheinenden Punkten zusammenfassen. Ist ja auch nur mal zur einführenden Vergegenwärtigung. Postone sagt, dass sich die antisemitische Ideologie erklären lässt aus dem Verhältnis zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten, so wie es im Kapitalverhältnis aus der Verdoppelung der Ware in Tauschwert und Gebrauchswert entsteht. Dem Antisemiten, und das gilt schon seit dem frühen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, etwa in der Form, wie er bei Pierre-Joseph Proudhon vorliegt, dass der Antisemitismus das böse Geld der Zirkulationssphäre gegen die gesunde, bodenständige Produktion ausspielt und dass dieses Ausspielen nichts anderes ist als ein Artikulieren des durch die doppelte Struktur der Ware erzeugten geistigen Reflexes ist. Dass also der Antikapitalismus der Nazis der Versuch ist, die konkrete Produktion gegen ihre abstrakte Beschlagnahmung durch das Geld und insbesondere das Finanzkapital auszuspielen. Postone untersucht also systematisch diesen Gegensatz und bildet die faschistische Ideologie auf diesen Gegensatz genetisch ab. Im Zweiten sagt er, man muss den Antikapitalismus der Faschisten zumindest insoweit ernst nehmen, als dieser Aufstand des Konkreten gegen das Abstrakte sich selbst als eine revolutionäre Bewegung missversteht. Das ist also nicht nur einfach eine ideologische Manipulation, nicht einfach nur ein Trick der Bauernfängerei, sondern das drückt selber in der Antinomie der Ware, in ihrem Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert etwas Reales ab. oder in dem Poston nun diese Entwicklung des Geldfetisches bis hin zum Kapitalfetisch weiterverfolgt, kommt er erstens zu der wichtigen und bleibenden Bestimmung zu sagen, die Massenvernichtung, der Massenmord an den europäischen Juden war ein Mittel zu keinem Zweck, es war ein Zweck in sich selber. Die Nazis, die deutschen Nazis, die Nazis als Deutschen, wie immer man sagen möchte, haben diesen ihren Selbstzweck auch tatsächlich realisiert. Sie haben zwar den Krieg gegen Europa verloren, aber ihren Vernichtungsfeldzug gegen die europäischen Juden haben sie mit niederschmetternder Gründlichkeit gewonnen. Und abschließend sagt er, wenn wir Auschwitz definieren wollen, dann müssen wir, sagt Postone, dann müssen wir Auschwitz als eine Fabrik zur Vernichtung des Wertes darstellen. Das also ganz kurz in äußerster, fast schon banaler Zusammenfassung, das, was Postone in diesem kleinen Aufsatz darstellt. Wie wichtig es ist, gegen die Rationalisierungen an der Massenvernichtung vorzugehen, wie ausschlaggebend es ist, gegen die Sinnstiftung am Massenmord zu argumentieren, das zeigt einem jeder Blick in jede linke Zeitung jeden Tag. Etwa wenn man einen Artikel liest, dieser drittklassigen Luxemburg-Imitation namens Sarah Wagenknecht, wenn sie also dort schreibt, es gab keine genetische und auch keine historische Erbanlage, die die deutsche Nation zwanghaft und unausweichlich in den Faschismus und nach Auschwitz trieb. Noch hinter der irrsinnigsten Barbarei standen rationale und nicht nationale Interessen. Diese Auflösung in die rationalen Interessen, das ist genau diese Sinnstiftung am Massenmord, mit der sich die Linken, und damit werden es in der deutschen Linken, post festum die Ereignisse zurechtlegen. Insofern Postone dagegen argumentiert, ist seine Kritik im besten Sinne bleibend. Nun ist eingewandt worden, dass Postone sich eines linken Strukturalismus schuldig mache. Und tatsächlich ist es so, dass er seinen Aufsatz, dass Postone seinen Aufsatz beginnt mit dem Satz, meine Absicht ist nicht die Beantwortung der Frage, warum dem Narzissmus und dem modernen Antisemitismus ein historischer Durchbruch in Deutschland gelungen ist. Ein solcher Versuch müsste einer Betrachtung der Besonderheit deutscher Entwicklung Rechnung tragen. Dieser Essay will vielmehr untersuchen, was damals durchbrach. Also er unterscheidet also zwischen dem essentiellen, wesentlichen und dem akzidentiellen, nur historischen. Und diese Trennung ist ihm als linker Strukturalismus kritisch vorgerechnet worden. Allerdings selbst wiederum aus einer Perspektive, die das Problem der Verdinglichung und der Vergegenständlichung nicht denken kann. Wer sich vielleicht etwas an die Thesen aus Antisemitismus und Volksstaat erinnern mag, dem wird bekannt sein, dass Ulrich Enderwitz psychoanalytische Kategorien als materialistische Kategorien der Erklärung sozialer Totalität auffasst. Es versteht sich aber, dass die Psychoanalyse den Begriff des Fetischismus nur in einem eher metaphorischen Sinne, nicht in einem Sinne materieller, gesellschaftlicher Vergegenständlichung fassen kann. Das heißt also, die Kritik an Postones Trennung zwischen dem Warum einerseits als dem Modus und dem Was als der Frage nach der Essenz bleibt selber wiederum defizitär, da die Kategorien des Geldes, des Kapitals nicht als reale Abstraktionen gefasst werden. Wie kann man überhaupt reale Abstraktionen derart fassen, dass in ihnen die Frage nach dem historisch-akzidentiellen einerseits und nach dem logisch-essentiellen andererseits aufgehoben ist? Wenn man Postones Aufsatz im Einzelnen durchgeht, dann sticht ins Auge, dass er den Wertbegriff durchgängig als ein ökonomisches Phänomen fasst. Und ich möchte nun kritisieren, ob man das machen kann, nachweisen, dass man das nicht machen kann und dann zeigen, dass man zu einer anderen Definition des faschistischen historischen Endergebnis kommen muss. Das Erste, was auffällt bei Postone, ist, dass er das Politische vom Ökonomischen radikal trennt. Das Politische ist ganz wie in der marxistischen Dogmatik nichts anderes als der Überbau des essentiell Ökonomischen und Eigentlichen. Wert ist insofern dasjenige, was sich allererst ökonomisch darstellt. Wert ist dasjenige, der Wert ist das Bestimmende nur insoweit, wie die Waren als Produkte und Bestandteile des Kapitals getauscht werden. Nicht der Tausch führt zum Wert, sondern die kapitalistische Produktion. Der Austausch von Waren ist das Mittel, um den in den Waren enthaltenen Mehrwert zu realisieren. Oder anders ausgedrückt, selbstständige Existenz und Objektivität hat der Wert nur in der Kapitalverwertung, nicht in der Ware als solcher. Das ist das, was wir als die ökonomische oder sogar ökonomistische Reduktion des Wertbegriffes bezeichnet haben. Für Marx und den Materialismus dagegen ist Wert allererst eine Konstitutionskategorie. Und um nun dieses als Konstitutionskategorie kurz darzulegen, ist es nötig, die Frage zu stellen, was meint Marx, wenn er von Gesellschaft spricht? Es gilt ja gemeinhin als ein linkes Argument anzuführen, etwas sei gesellschaftlich bedingt. Aber hier ist Gesellschaft so gefasst, wie es bei Marx nicht gefasst ist. Bei Marx wird Gesellschaft, ich zitiere mal aus den Grundrissen, so gefasst, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen besteht, sondern dass die Gesellschaft die Summe der Beziehungen und Verhältnisse ausdrückt, worin die Individuen zueinander stehen. Für Marx und Materialismus also ist Gesellschaft kein leerer Relationsbegriff, sondern der qualitativ bestimmte Bezug des Menschen auf den Menschen. Der Modus, in dem sich Einzelnes auf Einzelnes bezieht. Gesellschaft ist die Vermittlung eines Zustandes, in dem die Vermittlung an sich selbst ausgeschlossen ist. Das heißt ein wirkliches, ein reales Paradox. Von einer Realabstraktion zu reden, das macht nur dann Sinn, wenn die Rede auf dieses Realparadox bezogen wird. Es geht nämlich nicht einfach nur um Verdinglichung sozialer Beziehungen oder um deren versachlichte oder fetischistische Darstellung. Vielleicht eine Anmerkung, ne? Es gibt nicht wenige, die das Verhältnis von abstrakt und konkret im Marxismus selber wiederum lebensphilosophisch aufladen. Das ist bei Marx absolut nicht. Es ist nicht so, dass eine Verdinglichung, eine Versachlichung, eine Fetischisierung sich einem Objekt überstülpt, sondern vielmehr geht es um gesellschaftliche Beziehungen einer Qualität, die so beschaffen ist, dass sie einzig und allein als real abstrakte und als verdinglichte sich darstellen kann. Die gesellschaftliche Qualität des Ganzen ist derart, dass die Darstellung der negativen Totalität in der Totalität selbst gefordert ist. Das Ganze der Gesellschaft ist in sich selbst derart verfasst, dass es sich als Ganzes in sich selbst repräsentieren und dinglich darstellen muss. Nur dann ist es ein Ganzes dieser sozialen Qualität. Dieses gesellschaftliche Realparadox ist die logische Urszene des marxischen Materialismus. Darin besteht es, dass die Geschichte der Gattung zwar einen ungeheuren Reichtum, eine kolossale Vielfalt an Ausbeutungs- und Herrschaftsformen hervorgebracht hat, dass sie aber logisch betrachtet allesamt nur Formen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, wie der Herrschaft des Menschen über den Menschen sind. Die Gegenwart ist darin nur die letzte und höchste Erscheinungsform im, wie Marx sagt, ewigen Formwandel der Knechtschaft. Der Selbstwiderspruch, der sich darin zwischen der Gattung einerseits, ihren Exemplaren andererseits auftut, zeigt erstens das Unvergleichliche der Menschheit als der potenziellen Gattung der Individuen. Er zeigt zweitens das Trostlose eben dieser Gattung, die sich in einem Zustand befindet, in dem der Mensch sich selbst widerspricht. Der Widerspruch zu sich selbst liegt darin, dass Begriff und Sache zum Antagonismus auseinandertreten, dass der funktionale Mensch in einen Widerspruch zum bloß Phänomenalen tritt. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist so die Ausbeutung des bloß als phänomenal bestimmten durch den als funktional bestimmten Menschen. Und auch die Herrschaft des Menschen über den Menschen basiert auf dem Widerspruch der Menschen in ihrer sinnlichen Vielfalt und dem Menschen an und für sich, der das abstrakte Prinzip ihrer eigenen Einheit repräsentiert. Um das zu illustrieren, was mit der Spaltung zwischen dem phänomenalen und dem funktionalen Menschen gemeint ist, wird nachher noch einiges zu sagen sein über das Verhältnis von Individuum als Leib und Körper und der Form, in der dieses Individuum gesellschaftlich gegeben ist, nämlich der Form des juristischen Subjekts. Sicher ist, dass jeder Rassismus, jeder Antisemitismus einen Trick finden muss, eine Strategie finden muss, die phänomenale Menschlichkeit dessen, dem die Feindschaft auf den Tod erklärt worden ist, zu bestreiten durch den Rückgang auf ein transzendentales Prinzip. Und im Rückgang auf dieses transzendentale Prinzip ist erstmal alles funktional gleich. Ob ich sage Rasse, ob ich sage Klasse, ob ich sage Privateigentum, ob ich sage Arbeit, immer wird eine Vielfalt unter eine Einheit befasst und der Vielfalt jedes Leben nur möglich gemacht, indem es sich als Inkarnation dieser abstrakten Einheit aufspielt. Als weitere Illustration, wenn hier die Rede davon ist, dass der Mensch an und für sich den konkreten einzelnen Menschen gegenübertritt, dann meint das einerseits nichts anderes als die Frage des Verhältnisses des Tieres an und für sich als einen Begriff zu den konkreten einzelnen empirischen Vierfüßlern. Dass aber in der Geschichte nicht zufällig der Staat in seiner Repräsentation durch den Monarchen als dieser allgemeine Mensch aufgetreten ist. Selbst noch Feuerbach sagt in der Philosophie der Aufklärung, der Monarch als ein konkretes einzelnes Individuum ist der allgemeine Mensch. Er ist die konkret empirische Darstellung dessen, was überhaupt nur als menschlich zu gelten hat. Und damit ist er die Messlatte, an der sich jedes einzelne konkrete Individuum auszurichten und zu bewähren hat. Thank you. diese Urszene, also die reine, der reine Antagonismus des Menschen mit sich selber, so wie er im Gegensatz zwischen Herrschaft und Beherrschten gegeben ist, diese Urszene, die logisch betrachtet das reine Problem der Vermittlung des an sich selbst Vermittlungslosen darstellt, hat natürlich historisch so nie existiert. Sie ist die Quintessenz der Geschichte der Ausbeutungs- und Herrschaftsformen wie deren Resultat. Sie ist zugleich die gesellschaftliche Mission des Kapitals wie sein innerstes Wesen. Die Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen mündet darin, diesen Antagonismus im Klassenkampf rein darzustellen. Aber eben diese reine Darstellung des Gegensatzes von Herr und Knecht ist, das wusste schon Hegel, in einem Darstellung dessen, dass Notwendigkeit und Möglichkeit der Vermittlung himmelweit auseinandertreten. Das ist vielleicht interessant nochmal auch als Illustration dieser These, dass alle Versuche, den Marxismus als eine positive Philosophie der Arbeit zu entwickeln und nebenbei dann auch das Kapital als eine entfremdete Selbstdarstellung dieser sich verwirklichenden Arbeit, dass alle diese Versuche letztendlich auf das Modell von Herr und Knecht zurückgreifen und diesen Gegensatz als einen der Vermittlung nicht fähigen darstellen. Jetzt ist aber natürlich das Verhältnis von Herr und Knecht ein Verhältnis personaler Herrschaft. Als ein Verhältnis personaler Herrschaft ist es tatsächlich nicht vermittelbar und im Prinzip löst es sich nur durch die einzige Vermittlung, die bleibt, durch den Tod des einen oder des anderen. Was soll aber nun das synthetische Prinzip einer Gesellschaft sein von nichts als Individuen, die auf diese beschriebene Art und Weise aufeinander bezogen sind? Von Individuen, die jene Allgemeinheit, die sie als Gattungsexemplare besitzen, zurückweisen beziehungsweise zu nur stummen Allgemeinheit erklären, die sie nichts angeht. Das einzig Allgemeine, das sie übergreift, ist die Allgemeinheit und Totalität ihrer Relation aufeinander, eben die bestimmte Qualität ihres wechselseitigen Bezuges. Da an ihren Produkten nicht der Gattungscharakter ihrer Produzenten aufscheint, da es keine Vergesellschaftung nach der kommunistischen Maxime jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen gibt, da sie ihre Synthesis, ihren gesellschaftlichen Einschluss nur im konsequenten Verfolg ihres wechselseitigen Ausschlusses bewirken, ist es gerade diese Qualität, die Allgemeinheit als Negation von Allgemeinheit, die Vergesellschaftung als Negation von Gesellschaftlichkeit, die die spezifische Weise ihrer Gesellschaftlichkeit ausmacht. Es ist die Gesellschaft in ihrer bestimmten Qualität als Paradoxes, selbstnegatorisches, ausbeuterisches und herrschaftliches Verhältnis des Menschen zu sich selbst, die sich das Problem ihrer Selbstvermittlung nicht nur auflädt, sondern die, eben indem sie es sich auflädt, bereits löst. Was Marx im Kapital bemerkt, dass nämlich Widersprüche nicht gelöst werden, sondern sich vielmehr eine Form schaffen, in der sie sich bewegen können, das gilt hier. Die gesellschaftliche Totalität von allen Einzelnen als Einzelnen nachhaltig negiert, stellt sich da als Totalität imstande ihrer Negation, eben als negative Totalität, deren Erscheinungsform nichts anderes sein kann, denn ein Einzelnes unter Einzelnen, das darin zugleich das Allgemeine ist, als der formelle Oberbegriff wie materielle Inbegriff alles Einzelnen. Das ist der Versuch, in einem Absatz zusammenzufassen, was der revolutionäre Gehalt ist der marxischen Analyse der Wertformen. Da das Allgemeine imstande seiner Negation durch alle Einzelnen nur als Negation existieren kann, kann es nur als ein Einzelnes unter Einzelnem auftreten. Damit ist zugleich benannt der systematische Ort dessen, was hier Verdinglichung heißt. Und warum darauf zu bestehen ist, den Fetischcharakter der Ware nicht in einen reinen quasi psychologischen Prozess aufzulösen, sondern auf der Dinghaftigkeit eben des Geldes als einer Münze und nicht nur als einer gedachten Recheneinheit zu bestehen. Dieses Einzelne muss einen dinglichen Charakter haben, weil nur so Allgemeinheit imstande ihrer Negation als Einzelnes unter Einzelnen auftreten kann und so dinggewordene Vermittlung ist. Wert nun ist darin kein ökonomischer Sachverhalt, sondern ein politökonomischer. Wert ist zunächst kein Begriff für eine Sache, sondern bloß ein Name für ein in sich selbst paradoxes soziales Verhältnis und genauer für das Vermittlungsproblem, das aus der bestimmten Qualität von Gesellschaft selbst notwendig erwächst. Also Wert ist einfach ein Name für das, was in dem Antagonismus der Herrschaft von Menschen über Menschen, des Ausschlusses von Menschen aus der Gattung durch Menschen, eine Vermittlung schafft. Und genau in dem Sinne hat Marx den Begriff des Wertes von Anfang an gebraucht. Es ist aber interessant, auch für die Geschichte der Rezeption des Wertbegriffes, dass sie eigentlich auf die Produktionen des frühen Friedrich Engels hereinfallen, der 1842 einen Text geschrieben hat, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, was die erste, man sagt dann marxistische Rezeption und Kritik war, der englischen Nationalökonomie und in dem Engels den Wert als eine reine Zirkulationskategorie fasst, nicht als eine Kategorie der Vermittlung der Gesellschaft in sich selber. Und da ist es nun interessant, dass Marx schon ein Jahr vor Engels den Begriff des Wertes gebraucht, und zwar in eben dem Sinne, in dem ich eben versuche, ihn darzustellen, und zwar in seinem Artikel Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz von 1842. Das will ich jetzt nicht in Länge und die Breite hier nacherzählen. Ich möchte nur sagen, dass er dort sagt, Wert ist nichts anderes als ein logisches Wort. Ein logisches Wort der Vermittlung voneinander vermittlungslos gegenüberstehenden Individuen, die in die Form des Privateigentums gebannt sind. Und indem der Wert hier als logisches Wort bestimmt wird, wird er von Marx zugleich als eine sowohl politische wie ökonomische Kategorie bestimmt. Denn Marx entwickelt den Wertbegriff im Zusammenhang einer Diskussion der hegelischen Rechtsphilosophie, eine Diskussion darüber, wie Hegel das Problem lösen möchte des Zusammenhangs zwischen der Qualität einer Straftat, Mord, was weiß ich, und dem Strafmaß, das für diese Strafe verhängt wird. Das ist die erste Wertformanalyse. Wie stellt sich eine gesellschaftliche Qualität, ein Verbrechen, dar in der Form einer Quantität von Strafe in Geld oder Jahren des Lebens im Gefängnis? Und zwar so, dass nach Hegel der Verbrecher die Strafe wollen muss. Dass also in dem Strafmaß nichts anderes ausgedrückt wird als das, was der Verbrecher über sich selbst verhängen würde, wäre er bei klarem Bewusstsein und kein Verbrecher. Nicht anders kommt die Ware zum Geld. Das Verhältnis von Verbrechen als Tat und Strafe als Quantität, eine Quantität, die von der Qualität gewollt werden muss, einer Quantität, in der sich die Qualität sich selbst verhüllend, verdinglichend darstellt, eben das ist das Verhältnis von Wert, Ware, Geld, wie es Marx dann 30 Jahre später in der Analyse der Wertformen entwickelt. Also, von Anfang an ist Wert gefasst als eine sowohl politische wie ökonomische Kategorie und Wert ist gefasst als ein Name für eine merkwürdige soziale Qualität, die als eben diese Qualität nur sein kann, wenn sie sich in quantitativer Form versachlicht und verdinglicht darstellt und als einzelnes unter einzelnes tritt. Also schon dieser erste, historisch erste Zusammenhang des marxischen Gebrauchs des Begriffes von Wert wird deutlich, dass Wert nicht nur ökonomisch auf das Verhältnis der Ausbeutung bezogen ist, sondern zugleich und eben deshalb politisch auf das der Herrschaft. Hier liegt ja dann auch die grundstürzende Bedeutung der Arbeiten von Johannes Anjoli. Niemals dieses Basisüberbau Schema mitgemacht zu haben, sondern auf der Gleichursprünglichkeit von Ausbeuten und Herrschaft, von Kapital und Staat bestanden zu haben. Wert ist der Name für die Selbstvermittlung des Vermittlungslosen. Und schon deshalb kann der Modus des Denkens, der sich ihm widmet, nur, wie Marx es ja auch tut, als Kritik gefasst werden, nicht als Theorie. Der Name für ein selbstnegatorisches Ganzes, das als solches nicht erscheinen kann und das daher in Gestalt seiner eigenen Negation erscheint. Als Illustration: Marx gibt ja verschiedene Definitionen dessen, was Kapital ist. Einer aus dem Kapital heißt etwa, dass das Kapital nicht eine Sache ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen. Das ist dieser einfache, triviale, platte Begriff von Gesellschaft als leerer Relationsbegriff. Aber das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Personen, das weist zurück auf die Verhältnisse der Herrschaft und der Ausbeutung. Die Darstellung des Allgemeinen inmitten des Gesellschaftsverhältnisses, das das Allgemeine systematisch ausschließt, kann nur heißen, dass der Ausschluss des Allgemeinen zur Form seiner eigenen Darstellung wird. Zur Form, in der es als das Abwesende praktisch dargestellt und zum Ort der Vermittlung wird. Das abwesende Allgemeine tritt auf als die Allgemeinheit der Herrschaft und der Ausbeutung. Und das einzige Allgemeine, das an den sinnlich so verschiedenen nützlichen Dingen sich findet, ist das, dass sie Produkte gesellschaftlicher Verhältnisse sind. Produkte, die innerhalb als ausbeuterisch und herrschaftlich bestimmter Verhältnisse erzeugt wurden. Es ist diese Qualität, die ihnen, wie der Tausch offenbart, als ihre gesellschaftliche Allgemeinheit anhaftet. Also nicht so, wie es auch Boston darstellt in seinem Aufsatz, dass man von einem Doppelcharakter der Ware sprechen könnte. Das ist eine laxe Gang und Gäbe Redeweise, die Marx noch dadurch bestärkt, dass er das Kapitel in Band 1 des Kapitals über die Ware eröffnet mit der Überschrift »Die zwei Faktoren der Ware, Tauschwert und Gebrauchswert«. Das sind aber nicht zwei Faktoren und nicht zwei Aspekte und nicht zwei Charaktere. Das ist etwas anderes. Es ist, dass die gesellschaftliche Qualität, innerhalb derer ein nützliches Ding erzeugt worden ist, dieses nützliche Ding zum Gebrauchswert macht. Gebrauchswert selber ist schon eine Entfremdungskategorie. Zum Gebrauchswert macht und dass die Gesellschaftlichkeit des in diesen Verhältnissen erzeugten Gebrauchswertes ihm in dinglicher Form, in Gestalt des Tauschwertes gegenübertritt. Es ist also nicht so, dass hier von zwei Faktoren die Rede sein könnte, sondern es verhält sich so, dass die soziale Qualität, etwas, was keiner sehen, keiner riechen, keiner anfassen kann, dass diese soziale Qualität in der Spiegelung der Gebrauchswerte aufeinander ihnen als Geld gegenübertritt. Musik. Natürlich meint auch Postone, dass das Geld keine äußere Okkupation ist des Gebrauchswertes. Dagegen verwehrt es sich ja gerade. Aber indem er den Wertbegriff gleichwohl ökonomisch fasst, entgeht ihm, dass das Problem darin besteht, die Vergegenständlichung eines sozialen Verhältnisses bestimmter Qualität als Ausbeutung und Herrschaft denken zu können. Wert ist der Inbegriff einer Gesellschaft, deren ganzes Unwesen darin liegt, dass sie aufgrund des negatorischen Bezugs des Menschen auf den Menschen mit sich selbst in ein Verhältnis der Vermittlung treten muss, um sein zu können. Einer Gesellschaft, deren Identität nur darin bestehen kann, sich in Permanenz mit ihrer eigenen Nicht-Identität ins Verhältnis zu setzen. Wert ist so genauer bestimmt als der Name der Vermittlung des Unwesens mit sich selbst, als der zwar logisch unmögliche, historisch jedoch wirkliche Selbstbezug der Gesellschaft, als ewiger Prozess. Und da ist vielleicht als Illustration anzumerken, dass wir, wenn wir vom automatischen Subjekt reden, wir doch sehen müssen, dass auch diese Definition bei Marx ihre Geschichte hat und dass Marx vom automatischen, in sich selbst prozessierenden Subjekt spricht und damit dieses Automatische noch einmal fortbestimmt. Und was da in sich selbst prozessiert, das ist die Vermittlung des an sich nicht Vermittlungsfähigen als eine ständige historische Flucht nach vorne auf der Suche nach einer Vermittlungsmöglichkeit. Das heißt also, der ewige Wunsch des Kapitals, zu einer einfachen Reproduktion seiner selbst zu kommen, die nur als permanente erweiterte Reproduktion seiner selbst möglich ist. Wert bezeichnet als Kategorie also keine ökonomischen Gegenstände und vielmehr die Konstitution der politökonomischen Gegenständlichkeit selbst. Wert als Sache gefasst ist eben das Unwesen gesellschaftlicher Vermittlung, dessen Wesen es ist, dies Unwesen nur sein zu können, wenn es erscheint und dabei zugleich auf eine Weise in Erscheinung tritt, die in ihrer Erscheinungsform das allgemeine Unwesen zum besonderen dinglichen Wesen verkehrt. Das Allgemeine wird zum Einzelnen unter Einzelnen. Darin eben steht der Sinn der Begriffe von Realabstraktion oder auch Realmetaphysik. Wenn nun die bestimmte Qualität von Gesellschaft aus dem Bezug von Einzelnem auf Einzelnes resultiert, so tritt mit dem Wert als dem in einer Sache vergegenständlichten Verhältnis ein Einzelnes auf das alles Einzelne als Einzelnes sich beziehen muss, um als Einzelnes überhaupt sein zu können. Oder kürzer, Max Horkheimer, Hunger ist kein Grund zur Produktion. Der totale Selbstbezug alles Einzelnen auf sich selbst durch die Vermittlung eines Einzelnen hindurch setzt am Wert als dieser Vereinzelung des Allgemeinen einen antinomischen Charakter, den Marx mit Begriffen des sowohl als auch wie des weder noch kennzeichnet. Die Analyse der im engeren Sinne ökonomischen Wertformen ist die Untersuchung der logischen Erscheinungsform, die der Wert als Vermittlung mit Notwendigkeit annimmt, die Form des Geldes. Die materialistische Lehre vom Geld als der notwendigen Erscheinungsform des Wertes schlägt sich dabei von Anfang an weder auf die Seite einer objektiven Wertbestimmung durch Arbeit noch auf die einer subjektiven durch Nachfrage. Und das vielleicht als Anmerkung, jeder, der den Marxismus versteht als eine Lehre von der Arbeit, hat immer auch eine substanzielle Bestimmung, ein Begriff der substanziellen Bestimmung des Wertes durch Arbeitszeit. Warum das nicht geht, ist eine andere Diskussion. Jedenfalls zeigt Marx, dass der Wert das ist, was weder objektiv noch subjektiv bestimmt ist, weder durch die aufgewandte Arbeit noch durch den in der Nachfrage gezahlten Preis, das aber nur gedacht werden kann in der Antinomie sowohl als auch oder weder noch. Dass also subjektive und objektive Wertlehre notwendige, wenn auch einander ausschließende und in diesem sich wechselseitigen Ausschluss notwendige ideologische Bestimmungen der Sache selbst sind. Wert wird also vielmehr als dasjenige bestimmt, dessen innere Konstitution es erzwingt, sich sowohl als das eine wie auch als das andere darzustellen, weil es weder das eine noch das andere ist. Diese marxische Konstruktion, die den Wert in der Form des Geldes als Erscheinungsweise eben jener Identität von Identität und Nicht-Identität kennzeichnet, die aus dem antagonistischen Bezug des Menschen auf sich selber sich ableitet, ist als Lehre vom falschen Ganzen zugleich die materialistische Kritik des Erkennens in der einzigen Form, in der Erkenntnis zu haben ist, als Kritik der Ideologie. Des, wie Freud sagen würde, unbewussten Bewusstseins oder des bewusstlosen Unbewusstseins. Denn das Verhältnis von Identität und Nicht-Identität stellt sich da zugleich als Antinomie. Kritik der Ideologie ist so bestimmt als Kritik der Antinomien, in die sich die Einzelnen bei dem Versuch verstricken, das sie Vergesellschaftende nach Maßgabe ihres Verstandes als das Produkt ihrer eigenen Aktion sich zurechtzulegen. Das Geldrätsel also ist das Rätsel ihrer eigenen Vergesellschaftung. Ideologie als Denkform und objektive Gedankenform ist in eben dem strikten Sinne das mit aller Notwendigkeit falsche Bewusstsein, insoweit in ihm alles ganz richtig ist. Das heißt, nach der Maßgabe der Theorie in Ordnung und logisch in sich stimmig. Es denkt, wenn das Ich denkt, dass es denkt. Thank you. Wert als das bestimmte Verhältnis der negativen Gesellschaft auf sich selbst, das heißt abermals als Vermittlung des Nichtvermittelbaren, kann nur in der Steigerung seiner selbst zu Geld und Kapital nicht nur erscheinen, sondern vielmehr sein und werden. Eine fundamentale Wertkritik kann nicht sein, die den Wert selber verdinglicht und ökonomisch fasst. Als gesellschaftliches Verhältnis kann er nur als ein Verhältnis sein, das die Gesellschaftlichkeit seiner selbst an sich durchstreicht. Es gibt sich daher ökonomisch betrachtet die Elementarform der Ware, an der Gebrauchswert und Tauschwert, unmittelbare Dinglichkeit und vermittelte Gesellschaftlichkeit ökonomisch reduziert und als Doppelcharakter aufscheinen. Es gibt sich weiterhin, politisch gesehen, die Elementarform des Subjekts, an dem Individualität und Bürgerlichkeit, unmittelbare Leiblichkeit und vermittelte Allgemeinheit politisch reduziert anhaften. Es gibt sich schließlich in der Erkenntnis die Elementarform des Verstandes, dem Objekt- und Erkenntnismethode, unmittelbare Konkretion und logisch vermittelte Geltung philosophisch reduziert anhängen. Ich bitte noch um 2 Minuten Geduld, dann kommen wir ganz kurz auf das eigentliche Thema dieses Vortrages. Es wurden schon Hinweise gegeben, versteckt, ne? Wert, Ware, Geld, Kapital. In aufsteigender Linie wird das Problem des Anfangs, die Urszene, gelöst, indem es auf die jeweils nächsthöhere Ebene verschoben wird. Der Unlösbarkeit des Problems negativer Vergesellschaftung wird ausgewichen, indem es gleichsam radikalisiert wird. Das Ende reproduziert derart nur den Anfang, mit dem Unterschied allerdings, dass jetzt der Wert, der eingangs des marxischen Kapital nur erscheinen konnte, indem er als Verhältnis von Waren und Subjekten erschien und daher wie als Inkarnation, so als Relation und der sodann im Geld als der an sich selbstständig und autark gewordenen Warencharakter aller durch eine Gesellschaftlichkeit bestimmter Qualität erzeugten Gebrauchswerte erschien und daher wie als Substantiation, so als Reflexion, nun im Kapital als der eigentlich selbstbezügliche und autonom entwickelte Wertcharakter aller Waren und daher wie als Subjekt, so als Produktion. Musik die Vermittlungsleistung des Werts erst in der Ware von dinglich statischer Natur, dann im Geld von reflexiv verkehrender, tritt nun im Kapital als produktiv prozessierender hervor. Vermittlung, die im Geld noch als Mittel und als Mittel erschien, zeigt sich nun im Kapital als souveräner Mittelsmann. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen, haben sich darin zum totalitären, abstrakten Gehäuse der Hörigkeit, wie im gleichen Augenblick zur libertären Niemandsherrschaft von Zivilgesellschaft ausgemittelt. Was Marx in der Wertformanalyse tatsächlich unternimmt und dass es sich hierbei in Wirklichkeit nicht um eine ökonomische Analyse oder gar Theoriebildung, sondern um eine Kritik handelt, erklärt sich, wenn auf die Definition geachtet wird, in die Wertgegenständlichkeit ginge kein Atom Naturstoff ein, wenn andererseits die Zentralität des Abschnitts über die Äquivalentform beachtet wird, in dem Marx die drei Verkehrungen dieser Form untersucht. Und die drei Verkehrungen dieser Form, die hier als ökonomische aufscheint, sind zugleich die drei Verkehrungen, die im Verhältnis von Individuum und Subjekt, im Verhältnis von besonderer empirischer einzelner Körperlichkeit und abstrakter Menschlichkeit als solcher, an der der einzelne Körper gemessen wird, aufscheint. Deren erste ist die Darstellung des Tauschwertes als das Gegenteil seiner selbst, als Gebrauchswert. Hierin existiert die Materialität des Dings nur pro forma, nur noch als Vorwand, nur noch als der stoffliche Träger eines Tauschwertes, der sich nicht nur illustriert und darstellt, der sich vielmehr materialisiert und verkörpert. Die Wertformen sind hier zu einem Punkt vorangeschritten, in dem der Übergang von der Funktionalisierung der Materie zur Materialisierung der Funktion stattfindet. Nicht, dass die Dinge, die Gebrauchswerte, durch etwas ihnen Äußerliches, die Gesellschaft, funktionalisiert oder determiniert würden. Nein, vielmehr ist die Gesellschaft als die Essenz der Gebrauchswerte selbst erkannt worden, die geformte Materie als Materialisierung ihrer selbst, als das der Materie innerliche setzt. Der Gebrauchswert wird formal und uneigentlich. Er wird zur Erscheinungsform des Tauschwertes wie ein Gewicht. Nichts ist an sich selbst, nichts ist als Eisen, sondern nur ist als Erscheinungsform von Schwere. Marx hat nun diese Verkehrungsformen ausbuchstabiert in der Wertformanalyse, insoweit er den Wert in seiner ökonomischen Bestimmung fasst. Wenn wir das durchbuchstabieren für die politische Bestimmung dessen, was Wert ist, also Selbstvermittlung einer falschen Gesellschaft als zugleich ausbeuterische und herrschaftliche, dann kommen wir nicht aus, ohne dass wir das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert als das Verhältnis von Individuum und juristischem Subjekt fassen. Ich denke, dass in diesem Verhältnis von Individuum und juristischem Subjekt die Dynamik, die Radikalität, der gnadenlose Übergang der bürgerlichen Gesellschaft zum Nazifaschismus tatsächlich beschlossen ist. In diesem Subjekt, das nicht nur eine empirische leibliche Körperlichkeit ist, sondern eine abstrakte, im Individuum präsente Funktion des Allgemeinen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, weil das Thema geht etwa in eine Richtung, dass man sagen würde, wir reden nicht nur über den Zusammenhang von Wertform, Warenform, Denkform, sondern wir reden über den Zusammenhang von Wertform, Warenform und Rechtsform und Staatsform. Das ist bestimmt ein Thema für sich selbst und wen es interessiert, der muss sich unbedingt das Büchlein von Eugen Paschukanis Allgemeine Rechtslehre und Marxismus besorgen aus den späten 20er Jahren als einen der wenigen Versuche, den Zusammenhang von Rechtsform zu Ökonomie nicht als ein Verhältnis von Basis und Überbau zu denken, sondern das Recht als die substanziell organisierende Form des sogenannten Basis. Und wenn wir nun versuchen, dass alles, was im Verhältnis von Individuum als Körper, Leib, Bedürfnis einerseits und juristischer Person als dem im individuellen Menschen präsenten allgemeinen Menschen zu bedenken, dann kommen wir auf die grundlegenden und basalen Bestimmungen dessen, was Rassismus ist, was Antisemitismus ist und wie der in dem konkreten einzelnen Individuum steckende abstrakt allgemeine Mensch, Klammer auf, das kapitaltaugliche Individuum, die Gattung, die sowieso schon gespalten ist in Herrscher und Ausgebeutete, auf eine verschobene Weise noch einmal spaltet in Untermenschen und Übermenschen, in rassistisch zu bekämpfende und antisemitisch zu ermordende, um so eine Identität zu erkämpfen, die in der juristischen Form des Subjekts versprochen ist und erzwungen ist, obwohl sie in dieser Form in keiner Weise produziert oder garantiert werden kann. Es ist klar, dass die juristische Person im Subjekt ist, ist die Unterstellung einer Identität in einem Körper, der selber naturverfallen ist, launisch ist, bösartig ist, schläfrig ist. Es gibt Leute, die kaufen sich heute einen Porsche, um anzugeben und wollen morgen nicht mehr zahlen. Das gilt nicht. Es wird verlangt, dass die Raten über 5 Jahre bezahlt werden. Über 5 Jahre muss identisch geblieben werden, weil Vertrag ist Vertrag. Und die Pacta sunt servanda und über den Pacta thront der Staat, der gewaltvermögende Souverän, als die Garantiemacht aller Verträge. Gut, ne? Es wird also Identität unterstellt, erzwungen, gefordert von der juristischen Form des Vertrages. Die juristische Form des Vertrages ist die Form, an der an der Oberfläche des Marktes das Kaufen und Verkaufen, Aneignen und Enteignen sich vollzieht, als die Form, die der Kapitalprozess auf der Oberfläche annimmt. Privateigentum als dinglicher Besitz verspricht eine Identität, die Kapitalakkumulation als ewiger Selbstbezug unmöglich garantieren kann. Jetzt erklärt sich meines Erachtens das Dynamische am Antisemitismus und das sich immer weiter radikalisierende der Vernichtung dadurch, dass in einer fundamentalen Krise, in einer Zusammenbruchskrise, von der Postone nirgends handelt, die Krise wird in seinem Aufsatz als ein historischer Umstand an die Seite geschoben. Eine Fußnote, ja. Dass in einer historischen Krise, einer Zusammenbruchskrise kapitalistischer Produktion und Reproduktion, dieses Subjekt versucht, das Geheimnis seiner eigenen Identität als Prozess sich anzueignen. Das heißt, sich zu reinstallieren, aber den Versuch, sich zu reinstallieren, sich tatsächlich immer weiter hineinreitet, ne? Immer weiter sich in die bekannte Geschichte verwickelt. Und deswegen, um zu einem ersten Ergebnis zu kommen, der Kritik an Postone, deswegen ist es falsch, wenn Postone schreibt, Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts, das heißt zur Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Das ist ja eine der Definitionen und Bestimmungen, die ja weit bekannt ist. Sondern wenn man eine Definition überhaupt geben sollte und sollte, dann müsste man eher sagen, es war ein Raubmord zur Aneignung des Geheimnisses gelingender Akkumulation in einem Zustand, der die Reinstallation dieses Kapitalprozesses strukturell ausschloss. Daraus erklärt sich auch, warum der Wille zu töten, von dem Goldhagen spricht, ne, mit dem Zwang zu töten, der von Staats wegen befohlen wurde, wunderbar in eines ging. Die individuellen Subjekte als Volksgenossen waren genauso wie die Inkarnation ihrer Totalität als Führer in diese Sache involviert und einbezogen. Das heißt also, ich denke, dass man erst, wenn man vom Subjekt spricht, in einem ganz einfachen juristischen Sinne, als eine Identität in einem nicht identischen Körper und untersucht, was bedeutet das im Zusammenhang Identität, Privateigentum, Privateigentum als Form von Kapital, das aber Prozess ist. Wie kann sich ein Prozess angeeignet werden, was ein Widerspruch in sich selber ist, dann wird dieses zwanghafte, mörderische deutlich und dann wird auch deutlich, warum das ganze faschistische Projekt nicht einfach nur ein klassenübergreifendes Projekt gewesen ist als Volksgemeinschaft, sondern als klassenübergreifendes ein die Klassen negativ in sich aufhebendes. Dass also hier die Produktion des Mordkollektivs stattfand. Noch einen letzten Satz vielleicht, der an dem Aufsatz von Postone auch unangenehm auffällt. Das ist ja, dass er den Antisemitismus eben als ein gesellschaftliches, ökonomisches Problem behandelt, indem er den Wert nicht fasst in der Einheit des Ökonomischen und Politischen, entgeht ihm notwendig, dass der Antisemitismus von Anfang an als gar nichts anderes auftreten konnte, als eben zugleich als Antizionismus. Im Antizionismus wurde der ganze Staatscharakter des Antisemitismus ausgearbeitet, entwickelt. Ich will das jetzt nicht weiter darstellen, ich will nur sagen, historisch ist es eindeutig. In der ersten großen Rede, in der Hitler seinen Antisemitismus als wissenschaftlichen Judenhass darlegt, spricht er keineswegs immer nur in den bekannten ökonomischen Metaphern, die Postone allein untersucht, sondern er spricht immer in politischen Metaphern. Und diese politischen Metaphern, die entwickelt er am Staatswertungsprozess der Juden in Palästina. Also es ist immer von Anfang an so, dass der Antisemitismus ein Antizionismus ist und auch sein muss. Und Postone hat durch seine Reduktion des Wertbegriffes, und lassen wir uns also wir nun bei den versprochenen politischen Folgen der ökonomistischen Reduktion des Wertbegriffes, Postone hat durch diese Reduktion des Wertbegriffes einer Abspaltung Vorschub geleistet, einem Phänomen Vorschub geleistet, dass viele Antisemitismus kritisieren und zugleich meinen, sich frei von der Leber weg als Antizionisten äußern zu dürfen. Und wenn meine Ausführungen einen Beitrag dazu geleistet haben, dass das vielleicht etwas nicht mehr so sehr möglich sein wird, dann war es schön. Danke.
Zu hören, ein Vortrag von Joachim Bruhn, den er im März 2002 in Freiburg gehalten hat, über die ökonomische Reduktion des Wertbegriffs und ihre Folgen. Dabei ist er jedoch so grundlegend geworden, dass ich geneigt war, die heutige Sendung zu betiteln zum Begriff der Gesellschaft. So weit ausgeholt hat er da. Und im Folgenden hören wir noch ein paar Fußnoten zu dem Vortrag. die sich aus der Diskussion nachher ergeben haben. Hier bei Sachzwang FM.
Das Gleiche, was Alfred Sohn Rethel sagt über die ökonomische Realabstraktion des Geldes, wie es aus dem Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert erwächst. Und, die gesellschaftliche Gültigkeit des Individuums oder die Bedingung der Möglichkeit, dass ein individueller Körper als gesellschaftlich gültig reproduziert, gesetzt, akzeptiert wird, ist als Mindestvoraussetzung, dass dieses Individuum als ein juristisches Subjekt dargestellt wird. Und nun ist es so, dass diese Kategorie des juristischen Subjekts, aus dem römischen Privatrecht kommend, die älteste Kategorie des europäischen Adels überhaupt ist, durchgearbeitet worden ist von vorne bis hinten und das Wesen und der Inhalt des ganzen bürgerlichen Gesetzbuches BGB ausmacht. Das ist das, was unser Alltagsleben als Kaufende und Tauschende und sich Reproduzierende tatsächlich organisiert. Das ist eben nicht Überbau, das ist eben das, wie die Warenhüter verfasst sein müssen, damit sie die Waren hüten können. Und dann ereignet sich in dem Verhältnis von Individuum und Subjekt das Gleiche, was sich im Verhältnis von Gebrauchswert und Geld ereignet. Es wird eine Identität unterstellt und die wird nicht nur einfach unterstellt, sondern die wird von dem Einzelnen in seiner bestimmten sozialen Qualität als sein eigener Ausdruck verlangt. Und nun hat man die Aufgabe, und da hilft auch die Psychoanalyse vielleicht, ne? Man hat die lebenslange Aufgabe, als bedürftiger Körper seinem gesellschaftlichen Auftrag und Zwang, ein juristisches Subjekt sein zu müssen, hinterherzurennen. Da hat man also ein Vermittlungsproblem. Es wird aber versprochen, dass das Vermittlungsproblem in der Form gelöst ist. Weil als Subjekt ist man ja mit sich selbst identisch. Zugleich ist aber diese Identität bestenfalls auf der dinglichen Ebene des Eigentums an einem Privateigentum möglich. Aber das Privateigentum selber ist ja nur eine juristische Form, in der sich der Kapitalprozess mit Notwendigkeit ausdrückt. Also Identität wird verlangt, versprochen, gefordert, erzwungen. Tatsächlich aber ist die Identität nur in einem Prozess der Akkumulation, um der Akkumulation willen zu haben. Also nicht als Eigentum, wie Privateigentum verspricht. Und aus diesem Widerspruch, ne, denke ich, ne, erwächst die Bedingung der Möglichkeit der Spaltung der Gattung in Untermenschen und Übermenschen und so weiter. Dass man juristische Begriffe und Kategorien nicht einfach als Überbaubegriffe, die Rauch und Schall sind, ne? Sondern dass man sie wirklich als organisierende Praktiken der kapitalistischen Produktion und Reproduktion fasst. Und dann haben wir das Problem mit dem Körper, ne? Nochmal auf eine andere Weise, weil das ist zwar alles schon ein bisschen liberalisiert, aber das ist aber im Prinzip immer noch so. Es ist kein Wunder, dass es in vielen Gesellschaften strafbar ist, Selbstmord zu begehen. Das tut zwar keiner mehr wirklich ahnden, aber einfach in Belgien gibt es den Paragraphen noch. Ne? Und das heißt einfach, ne, niemand hat als Individuum das Recht, über einen Körper zu verfügen, der dem Staat gehört. Und daraus spricht sich was aus, was in dieser Demokratisierung immer verloren geht, weil Demokratisierung meint ja immer Zuwachs einer allgemeinen Berechtigung. Aber jeder Zuwachs einer Berechtigung ist ein Wachstum einer Verpflichtung. Es gibt keine Berechtigung ohne eine Verpflichtung. Und darum ist das vornehmste Recht des Staatsbürgers zu wählen. Und seine vornehmste Pflicht ist es, seinen Körper für den Staat zu geben, wenn er das verlangt. Ne? Das sind immer so Sachen, die völlig äquivalent sind. Berechtigung, Verpflichtung, Recht auf Leben und Tod und so weiter. Und wer nun das Problem oder wer nun überhaupt zu diesem Kreis von juristischen Subjekten zugelassen werden will, der muss eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wenn man die Voraussetzungen mal systematisch studieren würde, dann würde man erstens untersuchen müssen, das Recht der Mündigkeit. Was für Kriterien sind es, die man normalerweise mit 18 automatisch erfüllt? Ne? Wahlrecht und Wehrpflicht. Aber was sind die Kriterien, als ein Körper überhaupt zum Kreis der Subjekte zugelassen zu werden? Und wie sind die Rituale, aus dem Kreis der Subjekte als ein reiner Körper ausgeschlossen zu werden? Das Recht der Entmündigung. Das sind ja alles Praktiken, in denen die Differenz zwischen dem empirisch-sinnlichen Körper und seiner gesellschaftlich-kapitalen Funktion, wie es ausgedrückt wird, in der Figur des juristischen Subjekts manifest wird, wo die Grenze überschritten werden muss, wo sortiert wird. Ne? Und also der Appell ist praktisch derjenige, alle kapitalkritischen Definitionen und Kategorien immer zugleich auch unmittelbar im gleichen Akt als Politik- und staatskritische Implikationen zu denken. Ne? Also weil das ist das, was in dieser marxistischen Dogmatik immer unterblieben ist, nie geschehen ist und was auch nie geschehen durfte, weil man wollte ja den Staat erobern, um ihn zu benutzen. Zu erklären mit dieser Spaltung in phänomenale Menschen, die zwar wie Menschen aussehen, aber gesellschaftlich keine Geltung bekommen als Menschen. Das hat ja, also Raoul Hilberg hat ja gezeigt, dass die wesentlichen Bestimmungen des Antisemitismus von der katholischen Kirche in Spanien, der Reconquista, ausgearbeitet worden sind. Und diese Spanien der Reconquista hat zugleich das Problem, dass man in Südamerika auf Lebewesen stößt, die zwar wie Menschen aussehen, aber offenkundig keine Menschen sein können, weil sie keine Vorstellung haben von Privateigentum. Also sind sie zwar sinnlich und phänomenal, sind sie zwar Menschen, aber sie können logisch betrachtet, funktional betrachtet, können sie unmöglich Menschen sein, weil sie haben kein Privateigentum. Sie sind Menschen, ohne Subjekt zu sein. Und Menschen, die Menschen sind, ohne Subjekt zu sein, werden nicht mehr lange Menschen sein, sondern werden eben als Körper verschlissen werden, ihre Arbeitskraft, werden zum Tode ausgebeutet werden. Ne? Und jetzt gibt es eine Diskussion in Spanien in dieser Zeit, die eigentlich das Problem schon vorwegnimmt. Ne? Der Bartolomeo de las Casas, der einzige katholische Bischof, der Partei nahm für die Indios, wollte nun eben den Menschheitscharakter der Indios aus ihrer Gotteskindschaft begründen, dass eben alle Kinder Gottes und so weiter gleiche Rechte haben. ist aber damit mit gutem Grund nicht durchgedrungen, weil er nicht erkennen konnte, ne, dass die Gotteskindschaft gesellschaftlich nur als bürgerliches Subjekt repräsentiert werden kann. Und dass der wirkliche Kultus Gottes immer der Kultus der Ware sein muss. Ne? Also das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und so sieht man eben damals schon eine Form von bornierter, reduzierter Antisemitismuskritik, die man heute auch noch beobachten kann. Das spielt sich alles weiter. Und wenn man nun, wie Postolen das macht, ne, untersucht, ideologiekritisch versucht, zu entziffern, was steckt hinter der Metaphorik, ne, dann ist das Sexuelle ein ganz wichtiges Thema, das ich mal aber auch nicht äußern möchte jetzt. Das hängt zusammen, wie hier in der Spaltung der Gattung in Unmenschen und Übermenschen, ne, der Angriff dieser Abgespaltenen auf das identische Subjekt konstruiert wird. Das kann ja seine Identität nur finden, wenn es angegriffen wird. Es muss ja ein laufender, vorauseilender, putativer Notwehr handeln. Und darum ist es zwar so, ne, dass etwa die Untermenschen, die rassistisch bekämpft werden, dass die das natürliche Sexuelle im Schnitt zu repräsentieren haben, während die anderen, die Übermenschen, das sind die geheimnisvollen Mächte des Geistes und der Abstraktion, ne, die aber organisieren den Zangengriff aufs Bürgerliche. Ne. Ich will vielleicht, um das nochmal zu illustrieren, ne, was eine der Grunderfahrungen war, die dann zu diesem scheinbaren Antikapitalismus der Nazis geführt hat, das war die Inflation von 2023. Die größte Inflation, die es jemals gegeben hatte in Deutschland. Und wenn wir heute uns immer wundern, dass in der Öffentlichkeit solche Worte fallen wie Geldwertstabilität, ne, also Identität von Wert- und Geldausdruck, was für jeden halbwegs gebildeten Materialisten einfach nur lächerlich ist, Geldwertstabilität, ne, dann kommt diese Vorstellung, man könne einen Wert als identisches neben dem Geld und gegen das Geld festhalten, aus der Weise, wie die Inflation in diesen Schichten aufgenommen worden ist. Und da gibt es zum Beispiel aus einem Buch, das war 1935 dem Frankenführer Julius Streicher gewidmet, ne, und diesem Frankenführer widmete man auch ein Bild des verhassten Rudolf Hilferding, des sozialdemokratischen, eines der führenden SPD-Marxisten und Finanzministers, der auch das Buch geschrieben hatte, das Finanzkapital. Da wurde gesagt, weil er das Buch geschrieben hat, deswegen verdient er auch dran. Und da wurde dieses Bild, wo Hilferding vor einer Unmasse von Papiergeld steht, mit Billionen aufdrucken, heißt es hier, des jüdischen Reichsfinanzministers Hilferding semitisches Werk. Die Arier haben nur Papier, die Juden aber das Geld und seinen Wert. Ne? Man will den Wert als ein notwendig Dingliches, dessen Dinglichkeit man aber zutiefst misstraut wegen der Inflation, als etwas an sich Stabiles haben. Aber wie kann man einen Wert haben, der nach Marx nur im Prozess der beständigen Selbstverwertung des Werts, also nie als Ding und nur als Prozess zu kriegen ist? Und jetzt ist das Geheimnis, was macht es möglich, dass der Wert sich selber verwertet? Und dieses Geheimnis will man sich aneignen. Und darum begeht man den Raubmord. Man begeht nicht, wie Postone sagt, eine Vernichtung des Wertes, sondern man begeht einen Raubmord, um sich das Geheimnis der Selbstverwertung des Wertes anzueignen. Und für dieses Geheimnis, ne, da hat Postone sicherlich wichtige Hinweise gegeben, das ideologiekritisch aufzuschlüsseln, wenn auch nicht alles, ne, und die Aneignung dieses Geheimnisses, ne, das ist das, was von Staats wegen und von jedem einzelnen Mitglied der als Mordkollektiv konstituierten Volksgemeinschaft, ne, diese Raserei auslöst. Weswegen es nie absurdere Diskussionen gab, wie diese Goldhagen-Diskussion, als bestünde irgendein Widerspruch zwischen dem massenhaften Willen zu töten aller Einzelnen und dem organisierten Befehl, eben das zu tun. Nein, das war vielmehr so, ne, wie es bei der Bundeswehr eben auch noch ist. Das Prinzip heißt Auftragstaktik. Ne? Man sagt hier, wen du umbringen sollst, und du kannst selber entscheiden, wie du es machst. Ne? Das ist eine selbstverwaltete demokratische moderne Armee wie die Bundeswehr, und genau nach diesem Prinzip, ne, formeller Befehl, formelle Erlaubnis, materielle Energie und auch dieser perfide Erfindungsreichtum, das kam dann unmittelbar zusammen. Ne? Aber der Versuch eben, ne, den Wert als ein Ding, ne, am besten noch im Gold, was jetzt sowieso der oberste dingliche Fetisch des Geldes ist, ne, das da reinzubannen, weswegen alle immer von der Golddeckung der Währung, keiner weiß, was es eigentlich ist, ne, aber alle wollen es ja haben, weil sie diesen Fetisch, ne, genau vor diesem Prozess, der ständige Gefährdung ist, des Eigentums retten wollen. Also der Gebrauchswert, der als Ware produziert worden ist, hat das Bedürfnis und den Zwang, sich selber in der Gestalt von Geld gesellschaftlich gültig zu machen. Und genauso hat das Individuum das Bedürfnis und den Zwang, sich selbst allgemein gültig zu machen in der Form des juristischen Subjekts. Das sind keineswegs einfache Analogien. Das ist eine Homologie. Ja, das ist eine dass die wesentlich gleiche Logik und die wesentlich gleiche Reflexion ineinander, wie sie die Wertformanalyse an der Ware zeigt. Was ich versucht habe zu machen, ist eigentlich nichts anderes als die Wertformanalyse nicht nur allein als eine Analyse des ökonomischen Wertes, sondern, wenn man so will, des politischen Wertes zugleich zu verstehen. Und dieser politische Wert hat eben, wenn auch eine ganz andere, so doch fixe Gegenständlichkeit. Und diese Gegenständlichkeit ist der Staat. Der Staat als der Urheber, Erfinder, Garant und so weiter, ne, der juristischen Person, die er in sich selbst verkörpert. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich diese juristische Personenbestimmung eigentlich im Faschismus verändert und modifiziert. Also wie das Recht der juristischen Person durch das Recht des Volksgenossen und das Kampfrecht gegen den Gemeinschaftsschädling und so, ne? Wie das dann modifiziert wird. Also wie dann die Bedingungen zum Kreis der Subjekte zugelassen zu werden, nicht nur einfach verschärft werden, sondern auch substanziell modifiziert werden. Ne? Und da kommt ja dann das Interessante oder das furchtbar Grausige hinein, ne? Dass dann das Sexuelle auf eine ganz andere Weise eine Rolle spielt. Ne? Nämlich das also das, was in dem Versuch, das, was deutsch ist, zu bestimmen, wo es keine Definition geben kann, ne? Dass das dann ex negativo versucht wird zu definieren durch den sexuellen Affront und die Strafbarkeit der sexuellen Verbindung mit Juden. Da wird das Sexuelle dann, ne, von dem eben die Rede war, nochmal aufgenommen, ne, als ein Versuch, ex negativo eine Identität zu bestimmen, die man als positive unmöglich haben kann. Also das ist ja schon so, dass die Nazis, ne, also auch die Nazis haben ja, man glaubt es nicht, sie haben ja Erkenntnisprobleme. Ne? Sie haben also das Problem mit der funktionalen und phänomenalen Spaltung der Menschheit. Das ist ja nicht nur eine Praxis, die sie an anderen vollziehen, sondern ein Problem, was sie sich auch selber aufladen. Und da gibt es eben diese Diskussionen, naja, also in der SS-Zeitung Das Schwarze Chor, um den Begriff des weißen Juden. Ne? Also jemand, der zwar nach allen naturalen Bestimmungen befugt ist, mitzumachen, ne? Dessen Geist aber, man sagt auch oft dann Zionistenknecht oder so, also der im Geiste aber, ne, jüdisch denkt und fühlt, was immer das sein mag. Ne? Und der dann, also jetzt aber wie unterscheiden wir die? Das ist das Problem der Gestapo. Wie unterscheiden wir die einen von den anderen? Ne? Und das geht entweder über so, und das geht letztendlich nur über die Bewährungsprobe. Und dadurch, dass man diese Leute dann den extremen Situationen aussetzt, in denen sie beweisen können. Und das heißt also, ob sie bereit sind, ihren Körper darzubieten. Ne? Und das, also es radikalisiert sich. Ne?
Dies war also Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8. Heute mit einem Vortrag von Joachim Bruhn, den er zum Thema die Logik des Antisemitismus, genauer die ökonomische Reduktion des Wertbegriffs und ihre Folgen, gehalten hat. Das Ganze von Ende März 2002. Diesen Vortrag wollte er vor allem als eine Kritik an der Analyse von Moishe Postone verstanden wissen, der sich seinerseits sehr eindringlich mit dem Antisemitismus beschäftigt hat. Und wer aufmerksam die Sendungen von Sachzwang FM verfolgt hat, dem oder der wird ja auch nicht die Sondersendung zur Moishe Postone und seiner Analyse entgangen sein. Joachim Bruhn hat dabei allerdings so weit ausgeholt, dass ich mich doch genötigt sah oder dass ich es mir erlaubt habe, diese Sendung dem Begriff der Gesellschaft selbst zu widmen. Sachzwang FM also heute zum Begriff der Gesellschaft. Es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, wenn Diskussionen auf etwas grundsätzlichere Sachen rekurrieren, dass das dann gar nicht gut sei. Dr. Indoktrinator am Mikrofon ist dieser Ansicht dezidiert nicht. Und somit war diese Sendung auch heute besonders interessant. Interessant und hörenswert war auch die Hintergrundmusik, zu der ich noch zwei Sachen sagen möchte. Die schöne manisch-depressive Hintergrundmusik kam in ihrem depressiven Anteil von Mick Harris und danach dann in ihrem manischen Anteil von Jed Fair. Damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal.